Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hey, zum Wohl zusammen. Heute in einer grossen Runde
zum
mit
Wohl.
Friederike, mit dem Mann.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Mit dem Matthias. Zum Oi. Wohl.
Deine Plastikflasche tönt aber gar nicht gut.
Und ja. Mit dem Stefan.
Ich habe heute ein gesundes Plastikfläschchen, das stimmt. Hey, ich habe ein super Thema für unsere Runde. Wir könnten über Teufelsaustreibungen in der Schweiz reden.
Und oh, lässig. Ist, ich kenne ein paar, ja.
Christoph Gazzetti, der Hausexorzist quasi vom Bistum in Chur, ist gestorben. Und jetzt suchen sie dort jemand Neues. Und ja, man könnte jetzt eher so denken, witzig, Fun Fact, oder? Irgendwie die ganzen Jobprofile nicht überarbeitet oder so. Aber es gibt anscheinend 400 Anfragen bei der katholischen Kirche jedes Jahr und etwa 1000 Anfragen bei der Heilsarmee für solche Exorzismen, also so, solche Befreiungsdienste, wie sie selber sagen.
Krass. Die Frage ist jetzt, hat sich der Teufel gerechnet und gerecht und der Gazzetti ist austrieben worden, oder?
Also mir wären ein paar andere Sachen in den Sinn gekommen, die man in Chur austreiben könnte.
Gut. Ja gut, du kannst dich ja als Nachfolger melden, Stefan. Es ist ja, das heisst, die Stelle sei vakant im Moment.
Ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun dort, aber Manu, jetzt so von dem, wie ich dich kenne, findest du das wahrscheinlich gar nicht so absurd, gell, dass man Exorzisten engagiert? Also bei dir gibt es ja noch so Teufel, Dämonen und Engel, oder?
Bei mir? Was bei mir? In meinem Kopf oder was?
Also mindestens auf deiner Facebook-Wall ist alles voll.
Also ich würde jetzt mal sagen, es verwundert mich nicht, dass tatsächlich eine recht grosse Nachfrage ist nach dem. Ich hätte jetzt mal so vermutet, aber es wäre interessant, das nachzuprüfen, vermutet, dass natürlich ein grosser Teil wirklich sehr von diesen Nachfragen aus sehr stark eben kirchlich-katholisch sozialisierten Kreisen kommen. Was aber für mich überhaupt nicht würde bedeuten, dass man nur noch in diesen Milieus an Teufel und Dämonen glaubt, sondern dass man in diesen Milieus noch damit rechnet, dass die Kirche etwas mit denen kann anstellen kann.
Mit den Dämonen? Mit was? Habe ich jetzt
sie austreiben.
Aha. Ja. Ich wollte nochmal nachfragen, weil du gesagt hast, es verwundert dich nicht, dass es so viele Anfragen gibt. Mich verwundert es auf eine Art ja schon in unserer aufklärerischen Zeit. Wieso verwundert es dich nicht?
Ja, weil das ist eben das. Ich glaube, das ist so ein typisches Phänomen von dieser liberalen Bildungselite, wo wir uns vielleicht dazuzählen oder dazugehören, dass wir immer meinen, unsere Art von intellektuellem und oft auch naturalistischem Weltzugang sei irgendwie Common Sense oder
das,
Standard.
Das kann ich nur unterstützen.
Und das glaube ich nicht, schon gar nicht für, sage jetzt mal, andere Kontinent und Länder.
Ja, okay, aber die Anfragen waren ja hier.
Ja,
oder?
Genau.
Wir aber reden das, nicht von Afrika oder so.
Das verwundert mich auch in der Schweiz nicht. Das ist, wenn du auf die Straße gehst und 10 Leute fragst, ob sie in irgendeiner Form an Geister, Dämonen, Engel, höhere Mächte und spirituelle Energien glauben, wird die Mehrheit wird dir wahrscheinlich sagen,
okay,
ja, selbstverständlich.
Okay, ich muss aber unterscheiden. Ich glaube, dass viele Leute an Engel glauben und dann bedeutet das was ganz anderes, als wenn man sagt, man glaubt an Dämonen.
Also ich muss ja nicht an Exorzismus oder so etwas denken, um das Gefühl zu haben, das Projekt Aufklärung sei eigentlich ziemlich gescheitert. Wenn ich den Zustand von Politik auch international anschaue, da finde ich jetzt nicht gerade die Aufklärung, da sagen unsere Herrscher. Ich glaube, dass das Mass von Aufklärung ziemlich rückläufig ist. Und ich glaube, je weniger die Leute von einer aufklärten Religion wissen, desto mehr kommt das alles wieder zurück. Und zwar ziemlich höllisch.
Also das Interessante ist vermutlich das, dass die Leute, die in der Kirche sind, also reformierte Kirche oder katholische Kirche, vermutlich die Minderheit von denen überhaupt an Dämonen glaubt, sondern dass es eben, wie du sagst, in allgemein religiöse Zusammenhänge vermutlich mehr Leute gibt, die an Dämonen glauben.
Das glaube ich, weil das dualistische Weltbild, das ist wahrscheinlich das Gegebene. Oder das ist immer das ist
natürlich
immer das
Nächste, angelegt.
Das Nächste, ja, das weiß ich nicht. Aber es ist immer das, was als Nächstes kommt. Weil das vereinfacht Kategorien in A und B. Man kann binär denken und dann gibt es einfach einen guten Gott und dann gibt es einen Bösen. Und der Böse hat 1000 Namen und der Gute auch, oder? Klar.
Aber weißt du, wie, du hast jetzt gesagt, Aufklärung ist ein gescheitertes Projekt.
Ja, das glaube ich.
Einer von meinen Lieblingsschriftsteller, der Jürgen Habermas, hat sich ja ein unvollendetes Projekt genannt. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil für mich ist der Match quasi noch nie entschieden. Ich sehe ein, dass, also ich stimme dir zu, Manu, du hast sicher recht, wenn wir einfach rausgehen und fragen, wer von euch denkt, dass es Geister gibt und so, da gibt es ziemlich viel, die das würde sagen. Mhm. Aber trotzdem ist es doch so, dass die allerwenigsten Leute, wenn sie Kopfweh haben, denken, ich gehe jetzt mal irgendwie in ein Befreiungsgebet oder so. Oder? Also die meisten nehmen dann ein Aspirin. Und das ist mit guten Gründen. Ja, und ich denke auch, die meisten Sachen, die wir beurteilen, haben nicht irgendwie eine geistliche Dimension oben drüber, wo wir sagen, welche Mächte sind jetzt hier wieder am Kämpfen, sondern wir sagen einfach, das sind Medienphänomene oder das ist ein Double, wenn wir es ein bisschen einfacher machen. Oder wir sagen, dort müssen wir jetzt mal eine andere Partei wählen. Aber wir rechnen nicht damit, dass die Welt ein Schauplatz ist, wo sich irgendein kosmischer Kampf von Dämonen und Teufel und Engeln abspielt.
Also, als ich angefangen habe zu studieren, im gleichen Jahr, du magst dich besinnen, hat es den Film «The Exorcist»
gegeben. Ja, genau.
Das war 1973. Und ich weiss noch, wir sind als junge Studenten aufgefordert worden, vor den Kinos die Leute zu warnen, in den Film hineinzugehen. Warum?
Wieso?
Weil in den USA bereits Massenhysterien ausgebrochen sind, das hat sogar Fehlgeburten gegeben, was weiß ich was alles, um den Film herum. Und nach dem Film hat die Nachfrage nach Exorzismus, wo der Film sich ja auf eine Art auch hat wollen, lustig machen drüber, oder, hat zugenommen. Mhm. Und ich halte das insofern nicht naturwissenschaftlich, aber vom menschlichen Wesen her halte ich so etwas wie Besessenheit für sehr gut möglich. Mir macht das.
Wie meinst du das? Wie meinst du das? Besessenheit für sehr gut möglich?
Also es ist real. Eine Geschichte aus meinem Leben ist, mein Vater hat schwer Bronchialasthma gehabt. Wir konnten endlich erreichen, nach ein paar Jahren, dass er selber eingewilligt hat und das auch hat wählen, dass man mal in eine psychosomatische Abteilung kommen kann. Was hat mein Großvater gemacht? Großvater freikirchlich aufgewachsen, sehr streng. Er hat mich, meine Mutter, mehrfach beschimpft. Wir dürfen dem Vater dem Teufel ausliefern. Psychologie an alles das sei vom Teufel, okay, oder? Und wir schicken ihn in die Klapsmühle und das heisst, da geht es um den Teufel und nicht um den lieben Gott.
Okay, was wäre die Alternative gewesen, die dein Großvater präferiert hätte? Was hätte er gefunden, was man machen muss, damit es dein Vater mit seinem Bronchial erstmal besser
wird? Er hat keine Alternative gehabt. Er hat sogar meine Mutter als Ursache von seinem Asthma dargestellt, weil wir nicht an den Teufel glauben.
Okay, familiäre Konflikte.
Ist der Teufel in dem wach geworden und es hat eine unheimliche Energie gehabt. Das Opfer war mein Vater, oder? Weil er zwischen einem Vater hat müssen entscheiden und seiner Frau und zwischen seinem Kind und einer Vergangenheitsgeneration und einem Kontext Freikirchen, wo genau die selber haben uns im 73. Jahr auf die Straße geschickt, die Leute zu warnen, dass sie
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden, würdest du sagen, das Reale an diesem Phänomen ist, dass es wirklich psychische Folgen hat? Das kann ich mir super vorstellen.
Ja, oder? Und dass es Unerklärliches gibt, wie so psychosomatische Phänomene, wo dann die einen eine einfache Lösung suchen, der ist halt besessen. Dann muss man den austreiben,
ja,
oder?
Okay. Klar. Also sagen wir so, es gibt Konflikte, ob das jetzt familiäre Krankheit oder irgendwas sind, und dafür muss man Bilder finden und die einen nehmen Medikamente, die anderen gehen in eine Psychotherapie und dann gibt es welche, wo findet, das sind Dämonen und die Leute sind besessen. Halt, stopp! Ich möchte damit eine Frage verbinden.
Genau.
Also weil ich finde ja persönlich, Dämonen muss man wollen, sonst gibt es nicht. Und dann die Frage, warum wählen Leute Dämonen als Bild, um was auszudrücken? Ist das einfach so plastisch, drastisch oder warum?
Meine Antwort wäre, die allergrößte Mehrheit der Menschen hat nicht Freiheit zu entscheiden, jetzt denke ich mal aufgeklärt oder jetzt will ich einen Dämon haben. So ticken die
nicht. Nein, das meine ich natürlich
so.
Die Mehrheit auf der Welt funktioniert so nicht, sondern
da baut sich etwas auf.
Ich habe das überhaupt nicht so gemeint. Ich habe nicht gemeint, ich sitze im Sessel und denke, nehme ich heute den Dämon oder nehme ich heute die Pille. Aber das mit dem, das muss man wollen. Das ist eine Attraktion von Bildern oder von Vorstellungen. Ja. Und zu denen fühlt man sich hinzogen. Es ist nicht, ich habe nicht gemeint, eine aktive Entscheidung. Aber eine Wahl, wenn auch eine unbewusste.
Aber es hat doch einfach mega viel damit zu tun, wo dass du aufwachst und wie du sozialisiert wirst. Also wenn du jetzt irgendwie in einer Gesellschaft aufwachst, wo alle irgendwelche Ahnen haben, die noch irgendwie reinreden und reinzaubern und so, dann ist es relativ naheliegend, seine eigenen Kopfschmerzen mit dem in Verbindung zu bringen.
Ja,
aber, und das ist mir ganz wichtig, darum wollte ich dich vorher unterbrechen. Für mich als jemand, der hier in einer westlichen Wohlstandsgesellschaft lebt und sich irgendwo an einer Tradition von der Aufklärung verbunden fühlt, oder, ist das natürlich nicht so, dass ich sage, ah, das sind zwei gleichwertige Möglichkeiten und ich wähle jetzt quasi nach einem Geschmacksurteil, ob ich jetzt Aspirin nehme oder einen kleinen Exorzismus. Ja. Sondern für mich ist ganz klar, hey, beim einen kann ich messen, es nützt so oft. Ich weiß vielleicht gar nicht unbedingt, warum, ja, bei Medikamenten, aber es nützt so oft. Beim anderen mache ich etwas, wo ich ein ganzes Weltbild einkaufe, wo wieder extrem viele andere Nebenwirkungen sozusagen zeitigt. Ja. Aber weil, wenn ich davon ausgehe, dass ich freibetet werden muss von etwas, bin ich in einem Weltbild, wo ich meine Angehörigen, mein ganzes Umfeld ständig auch irgendwie kann verzaubern, manipuliert und gesteuert werden.
Aber ich habe gedacht, wir wären in einer Zeit, wo man doch schon relativ freie Sachen anwählen und wieder verlassen kann und die ganzen Backgrounds die Leute eben gar nicht interessieren.
Ja,
oder?
Aber also, ich glaube auch, dass das schlussendlich eine Frage ist vom Deutungsrahmen. Du machst Erfahrungen und du verstehst die oder deutest die in einem bestimmten Hintergrund und das hat zu tun damit, wie du aufgewachsen bist und so weiter. Wenn man es jetzt rein funktionalistisch anschaut, was du jetzt sagst, dann musst du aber auch sagen, das, was jetzt zum Beispiel eine katholische Kirche mit diesen Exorzismen macht, das kann auch funktionieren. Das ist nicht was in afrikanischen Stammeskulturen, in Voodoo-Geschichten passiert. Es ist sogar nachweislich, dass das sehr oft funktioniert. Und es ist ja auch, du kaufst ja mit der Aufklärung auch ein bestimmtes Weltbild mit ein.
Eben, also, ja,
aber das ist der Chronozentrismus. Doch, das bringst du jedes Mal.
Ich mache das nicht mit, dass wir quasi sagen, oh, es gibt ganz viele verschiedene kulturelle Zugänge zum Sachen zu sehen und irgendwie alle haben so einen eigenen, unbedingten Wert aus sich selber raus. Sondern ich würde sagen, nein, es gibt Weltbilder, die führen dazu, dass Menschen unterdrückt, unselbstständig und unfrei sind.
Ja.
Und der Glauben an Dämonen, Teufel und irgendwelche Schutzmächte, die irgendwelche Sachen machen mit Amulett, ist nicht einfach eine harmlose Alternative oder ein Placebo, sondern führt letztendlich dazu, dass wir wirklich irre werden an dieser Welt.
Das ist nicht harmlos. Das würde ich auch unterstützen. Ich bin auch auf der Seite der intellektuellen Versuch, Magie und so etwas zu verstehen. Ja. Ich bin aber nicht auf der Seite, die meint, wenn man es nur recht verstanden hat, dann verschwindet es, oder? Das glaube ich nicht.
Ja, und also, Stefan, natürlich rennst du bei mir auch offene Türen ein, wenn es um einen aufgeklärten intellektuellen Zugang zu der Welt geht. Und ich finde die magischen Weltbilder auch an vielen Stellen hochproblematisch. Aber du hast einen grossen Teil von der Menschheit, der in diesen Referenzrahmen lebt. Und du hast ein Phänomen, wo ja schon noch spannend ist, dass wir in einer heutigen, nachaufklärerischen Gesellschaft, hochtechnisiert, hochentwickelt, auf ganz weiten Strecken von der Bevölkerung eine Rückkehr zu geistigen, spirituell aufgeladenen Weltbildern hast. Du hast Generationen, die extrem kritisch sind gegenüber Schulmedizin zum Beispiel. Du hast bis hin zu Krankenkassen unterstützte chinesische, indische, whatever you name it, wo mit Energiezentren und Chakras und weiss ich was funktionieren. Und du hast nicht irgendwie eine Nische, nicht einen kleinen Sparte von der Bevölkerung, sondern einen breiten Teil von der Bevölkerung, der das begrüßt.
Der Manu sagt das ja genau. Was macht eigentlich das attraktiv? Oder? Er hat fast nicht aufgehört zu schwätzen. Er hat die ganze Attraktivität aufgezählt. Es ist sexy, es ist vielfältig. Reins Denken ist so etwas von trocken. Und,
das
und,
sagst du.
Ah, na, lies doch mal Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Nein, das ist doch klar. Es ist attraktiv, es ist erotisch, es ist unheimlich vielfältig. Und in der Kunstgeschichte sind Dämonen immer höchst attraktiv. Meistens furchtbar sexy
angelegt. Aber jetzt einmal, findet ihr jetzt farbig, Dämonen bunt? Auch attraktiv für euch?
Nein.
Nicht immer nur über die Menschheit reden.
Ich denke, Verführbarkeit, Magie hat eine wahnsinnige Attraktivität, weil sie verführt, oder? Sie bringt genau die verbotene Welt. Die Welt vom Tag verbietet all das, was der Hieronymus Bosch dargestellt hat. Alles, was er im Garten oder andere Bräugel, was die darstellen, ist ja genau im Alltag alles wegrationalisiert oder wegverboten. Und die Magie, die aktiviert die Welt von der Nacht, wo man plötzlich darf träumen, aber man wird im Traum dann auch überwältigt. Das kann auch ein Alp sein.
Halbtraum, genau.
Ein Alp, wo einem auf der Brust hockt, oder? Das ist auch so ein Wesen. Das ist höchst attraktiv. Und meine These ist, je mehr die kritisch reflektierte Religion rückläufig ist, desto mehr kommt das andere wieder führen. Ich halte das auch für brandgefährlich.
Das ist mir einfach so wichtig dran, oder? Also einerseits, ja, ich verstand, dass es eine Faszination hat. Ich verstand, dass das Magische eine Faszination hat. Auf der anderen Seite würde ich sagen, und da bin ich jetzt vielleicht total kulturimperialistisch, das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich schaue, was unterscheidet die westlichen Wohlstandsgesellschaften vom Rest der ganzen Welt, dann würde ich sagen, dass wir eine Chancengleichheit haben, die du sonst nie hast. Dass wir Freiheitsmöglichkeiten haben für Männer und Frauen, die du sonst nie hast.
Bildungschancen.
Bildungschancen natürlich, oder? Und Bildung in einem ganzheitlichen Sinn, verstehst Und dort würde ich halt sagen, ist der europäische Sonderweg eben nicht einfach ein Sonderweg, den man irgendwie belächeln kann, sondern das, wo jeder humanistisch eingestellte Mensch muss hoffen, dass es ein Role Model wird für die ganze Welt und nicht umgekehrt.
Da müsste man eigentlich fragen, wie geht denn dieses westliche Modell mit den Konflikten um oder mit den Problemen, die mit den Bildern von den Dämonen ausgedrückt werden? Also was gibt es da für ein Umgangsmodell damit und warum ist das, könnte das mit den Dämonen interessanter oder anziehender sein?
Es gibt ja einen Versuch, ausgerechnet noch einen reformierten Versuch, beides zu verbinden. Und den finde ich nach wie vor genial. Hat auch genial gewirkt, nur viel verstanden heute nicht mehr, nämlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist von Robert Louis Stevenson, ein schottischer Reformierter, aktiv in der Kirche. Und der hat eben, das ist ja der Clou von der Erzählung oder Novelle, das ist die gleiche Person, oder? Am Ende, wenn du sie fertig gelesen hast, merkst du, das sind nicht zwei. Und der eine ist nicht besessen vom anderen, sondern die wechseln ihre Rollen aus.
Aber findest du das eine gute Lösung? Der hängt zum Doppelleben.
Es ist eine Bildungslösung. Der Roman kann man lesen und der ist attraktiv, weil er hat alles von der magischen Welt. Aber plötzlich merkst du, ich muss das Böse nicht auf das andere projizieren und das Gute auf das eine. Mhm. Sondern das ist im Gleichen so, also ich selber bin mir mein Teufel und mir mein Engel, je nachdem.
Okay, und das müsste dann auch heißen, dass das mit dem Exorzismus nicht mehr funktioniert.
Ja, ich brauche das nicht, nein, gar nicht.
Ja. Okay, aber darf ich jetzt gleich noch, Manu, das nimmt mich jetzt echt Wunder. Ich glaube jetzt das nicht von dir oder so, aber du kennst dich ja auch so in der freikirchlichen Szene recht gut aus. Ja. Ist das etwas, wo du würdest sagen, doch, das ist schon so ein bisschen State of the Art, dass man skeptisch ist, wenn jetzt jemand in Psychiatrie geht, psychologische Hilfe in Anspruch nimmt, weil man denkt, das ist eigentlich ein geistliches Thema, das jetzt hier plötzlich völlig verweltlicht wird?
Also in den Kreisen, wo ich Einblick habe, ist es nicht der Fall. Also da ist Psychiatrie und psychologische Hilfe und so weiter sind als auch als, sage jetzt mal, geistliche Interventionsmöglichkeiten absolut anerkannt und gut geheissen auch. Aber gleichzeitig würde ich sagen, ist es auch ziemlich selbstverständlich auf weiten Strecken von der freikirchlich-evangelikalen, auch pietistischen Frömmigkeit. Gleichzeitig glaubt man sehr selbstverständlich an dämonische Mächte, an, sage jetzt mal, böse Wesen und Gewalten und auch an Engel und tut das irgendwo auch in seine Alltags- und Welterfahrung einbeziehen.
Was für eine Funktion haben dann diese bösen Mächte oder Dämonen und wo treten die auf und wie geht man mit denen um? Also vermutlich kein Exorzismus, oder?
Auch, also Exorzismen im Sinn von nicht so formalisiert und ritualisiert, wie es jetzt die katholische Kirche macht oder so, aber dass man um Befreiung von dämonischen Anfechtungen und so betet.
Gebet, oder?
Genau, im Gebet und so. Das habe ich an ganz vielen Orten erlebt. Also das ist noch Standard.
Man schickt einen Alkoholiker zum Arzt und gleichzeitig macht man eine Gebetsgruppe für einen wo man sagt, Jesus ist Sieger?
Ja, teilweise vielleicht schon, dass man sagt, dass man es wie zweifach auffasst, dass man sagt, man nimmt die Hilfe in Anspruch, die es gibt, auch im Bereich von Psychologie und Medizin, und betet gleichzeitig zum Beispiel, dass eine Person von Versuchungen bewahrt wird und versteht die Versuchungen auch als Ergebnis von, sage ich jetzt mal, von bösen Mächten, die probieren, das Leben von Menschen zu zerstören. Mhm. Also.
Aber also eigentlich, und das habe ich auch bei dieser die Beschreibung von den Exorzismen von der katholischen Kirche, da in diesem Tagesanzeigerartikel, habe ich gedacht, es tut sich eigentlich gar nicht groß unterscheiden von irgendwie Seelsorge. Es hat einfach was Ritualisiertes, was ja eigentlich aber auch sehr gut sein kann und sehr, wo mit sehr symbolischen Sachen wie mit Kreuz oder also wo dann da ist, verhandelt. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg.
Nein.
Mein Problem hätte ich jetzt nur, wenn man dann der Person, für die man betet, gerade schon sagt, was an ihr dämonisch ist.
Ja,
oder? Dann hätte ich ein Problem.
Genau. Das ist sicher auch eine Gefahr und ein Problem in dieser Praxis. Grundsätzlich hat das Ganze, so wie ich das mitbekommen habe, hat das Ganze auch etwas sehr Proklamatives. Man spricht etwas aus über das Leben von einem Menschen. Man spricht quasi Freiheit aus oder man spricht den Sieg von Jesus aus oder so. Also das hat etwas Proklamatives, wo jetzt ganz abgesehen von der geistlichen Realität oder Nicht-Realität dahinter auch sehr kraftvoll kann sein.
Also was mich noch beeindruckt hat, als ich den Zeitungsartikel gelesen habe, anlässlich vom Tod von Cassetti, ist, dass die katholische Kirche ja wirklich so ein Verfahren hat, wo sie erwartet, dass zuerst die medizinischen Möglichkeiten haben müssen ausgeschöpft werden.
Ja.
Also es muss zuerst eigentlich Psychotherapie stattgefunden haben. Und dann muss wie klar sein, es ist kein psychologisches und kein somatisches Problem.
Es kann nur ein geistliches
sein. Und dann kann so ein grosser Exorzismus in Sell gefasst werden, muss aber noch bewilligt werden vorher. Und trotzdem, Leute, ich habe ein riesen Problem damit, weil ich bekomme es wie nicht zusammen, versteht ihr?
Naja, da wäre ja Chile sozusagen für das alles nicht erklärbare oder sozusagen voll, die letzte Lösung, oder?
Ganz genau, oder? Also ich finde das... zwar irgendwo beruhigt es mich noch, dass es so ist. Und auf der anderen Seite denke ich, das ist jetzt wirklich schizophren.
Also ich kann ja an mich denken, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt, aber manchmal habe ich einen Albtraum zur Nacht, oder? Manchmal habe ich auch Angstzustände. Die sind, ich weiß auch meistens, was das auslöst. Wenn ich dann in der Nacht ein Problem habe, dann mache ich das Licht an. Das ist die erste Aufklärung, oder? Ich mache das Licht an, ich spreche vielleicht das Gebet. Ich sitze vielleicht am Tisch und schreibe etwas oder ich lese etwas. Also das ist, man kann dem jetzt Selbstbehandlung nennen. Aber meine Erfahrung ist, ich bin besessen von etwas. Der Albtraum hat nicht aufgehört, er ist im Kreis gedrückt. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen, es ist mir nicht gut gegangen. Ich schwitze, ich schnaufe falsch.
Ja.
Dann mache ich als erstes Licht an.
Also das ist Selbstexorzismus?
Natürlich,
auf eine Art, oder?
Ja, klar, ich brauche da kein Ritual. Ich sage nur, jeder kann das erleben, dass ich nicht mehr Herr über mich selber bin.
Ja.
Mhm. Ich glaube, nur die Welt hat Probleme mit Geistern, die eigentlich davon ausgehen, ich müsste Herr über alles sein.
Mhm. Ich möchte gerne noch... Also, auf das, was du vorher gesagt hast, Manuel, noch was sagen. Und zwar ist mir eingefallen, ich hatte eine Tante, die war sehr fromm. Und die durfte natürlich nur fromme Bücher lesen. Also hat sie Bücher gelesen, sagen wir mal, das Buch ging 100 Seiten. Davon war 95 Seiten Sodom und Gomorra. Alles Wüste von dieser Welt, alle Dämonen und alles Schreckliche. Und am Schluss war Jesus, ja, ganz viel Sex und alles. Und am Schluss war Jesus der Sieger und sie konnte das aufgrund von dem, dass ich wusste, Jesus ist der Sieger, alles genießen.
Ah ja,
oder?
Kannst du mir die Titel mal geben?
Hey, aber was mir schon auffällt, oder, ist so, das Beispiel, das du genannt hast, Matthias, das ist mir natürlich total nahe. Und auch so die Vorstellung, dass ich weiss, wie es ist, wenn ich plötzlich nicht mehr voll Kontrolle habe über mich. Oder wenn man Angst hat oder so. Ich merke dort einfach einen riesen Unterschied. Wenn mein Sohn Angst hat beim Schlafen und es ist ein Gespenst unter dem Bett, dann hilft es mega, wenn ich das Gespenst an der Hand nehme und zu den Türen ausbringe und dann kann er wieder pfusen. Aber er kauft sich mit dem nicht ein mega Weltbild ein. sondern man reagiert einfach auf etwas, wo er jetzt denkt, das ist da und jetzt bringt man es weg. Aber bei den anderen Geschichten, oder, dort mache ich mir wirklich Sorgen, dass Menschen nachher in einer Welt leben, gleichzeitig mit mir, wo sie das Gefühl haben, vielleicht schaut mich Friederike jetzt so an, weil sie ist besessen von einem Dämon oder er macht das und das, weil in ihm ist ein böser Geist oder so. Und dort denke ich so, wie, das macht doch das Miteinander unter uns einfach auch wahnsinnig schwierig.
Ich glaube, also auf eine Art stimmt es, weil ich habe mal mit so einer italienischen Familie aus Neapel zusammengelegt, die mit bösem Blick und so weiter. Ja, ja. Und das hat mir schon recht Respekt gemacht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, du überschätzt oder du unterschätzt den theatralen Anteil von diesen Sachen.
Okay.
Ich glaube, die Leute haben da nicht ein riesiges Weltbild dahinter und die können das dann auch bei Gelegenheit wieder beiseite legen, sondern sie genießen diese Drastik und Theatralik und es belebt sie ungeheuer.
Das ist mein Plädoyer für das Metaphorische, oder? Wir müssen wieder einen Sinn bekommen, wieso funktioniert ein Roman oder eine Erzählung wie von Stevenson mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wir müssen das Metaphorische nicht als Schmuck nehmen, sondern als Äußerungsform, oder? Also man könnte ja auch metaphorisch sagen, Versöhnung heisst, ich kann mit diesen Anteilen von mir selber, die ich nicht im Griff habe, irgendwann besser umgehen. Könnte ja sein, oder? Ich muss es nicht projizieren auf einen Teufel, der auf mich so fockt. So kann ich sagen, ja, du hast also Teil, wo du nicht ganz klar kommst damit. Ja. Das ist eine metaphorische Sache, das muss ich als Bild mir können klar machen, oder? Und da hilft Literatur, hilft auch Kunst.
Und die Kunst tut gleichzeitig an solche Sachen, du hast am Anfang gesagt, wir haben so das Magische, das ist attraktiv, oder? Ich frage mich manchmal, ob diese ganzen verschiedenen Sedimente von unserer Religions- und Kulturgeschichte alle irgendwie auf eine Art in uns drin sind. Und
kulturelles zum Gedächtnis, da bin ich sicher.
Und vielleicht braucht man ja für Kunst und Kultur genau den Draht zu denen.
Ja, und wenn man den verliert, dann wird es gefährlich.
Wunderbar. Kulturprotestanten, inklusive Manuel Schmid.
Und Stefan Jüde.
Durch Kunst und Kultur.
Wir brauchen gar keinen Exorzist mehr.
Schön, dass ihr bis jetzt zugelassen habt. Wenn ihr Erfahrungen habt gemacht mit Exorzisten, Dämonen oder Kulturprotestanten, dann schreibt uns doch ein Mail oder schickt uns eine Nachricht über Twitter, Instagram oder Facebook. Wir freuen uns drauf, von euch und euch eine Geschichte zu hören. Gebt euch Sorge. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
Ciao. RefLab.